Deutschlandfunk.
Ihr hört den Hörsaal, eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir finden für euch die besten Vorträge aus allen Wissenschaftsfeldern. Ich heiße Katrin Ohlendorf, hallo und willkommen zu dieser Folge. Wenn man so auf die Geschichte rechten Gedankenguts guckt, dann ist die Freiheit ja nicht gerade das allererste, was einem in den Kopf kommt. Im Gegenteil, Antiliberalismus und Autoritarismus sind rechte Kernideologien. Allerdings,
nach und nach setzt sich innerhalb der Rechten immer stärker eine Freiheits- und sogar eine Demokratie-Rhetorik durch.
Die Logik?
Gegen diesen Staat, gegen dieses System, das globalistisch ist und so weiter, muss man seine Freiheit verteidigen.
Das sagt die Sozialwissenschaftlerin Laura Wolters. Und?
Dieser Deutungsrahmen wird auf alle möglichen Themen angelegt.
Okay. Illiberale als Verfechter der Freiheit. Das klingt ideologisch ganz schön, ja, ich nenne es mal flexibel, ist allerdings gerade sehr erfolgreich, und zwar weltweit. Ja, jetzt könnte man einfach sagen, das ist reiner Opportunismus. Aber das greift zu kurz und ignoriert auch viele Menschen, sagt Julia Wolters. Warum Freiheit in den verschiedenen rechten Strömungen, auch in der radikalen Rechten, so populär ist, was das bedeutet und wie wir damit umgehen sollen, darum geht es in ihrem Vortrag. Der Titel: Notfalllibertäre, Postliberale, Verfassungspatrioten, Fragezeichen, die radikale Rechte und ihr Verhältnis zur Freiheit. Aufgenommen wurde er am 10. Dezember 2025 im Rahmen der Vortragsreihe Die Verfassung der Freiheit, Demokratieprobleme der Gegenwart. Veranstalter war das Hamburger Institut für Sozialforschung, an dem Laura Wolters als Wissenschaftlerin auch arbeitet, und zwar in der Forschungsgruppe Demokratie und Staatlichkeit. Los geht's.
Ich rede heute nicht so sehr über die radikale Rechte als ein Problem für die Freiheit oder als ein Problem für die Verfassung oder für die Demokratie, sondern ich rede darüber, wie diese Rechten eigentlich über diese Begriffe sprechen und was die mit diesen Begriffen machen. Und als ich das alles aufgeschrieben habe für heute, habe ich mir immer wieder gedacht, eigentlich sollte die Frage ja nicht weiter kompliziert zu beantworten sein. Das radikal rechte Denkgebäude, die Ideologie, die das alles zusammenhält, ist im Kern illiberal und baut fundamental auf ein autoritäres Gesellschaftsverständnis. Die radikale Rechte ist insofern antidemokratisch oder verfassungsfeindlich in dem Sinne, als dass sie sich gegen die Demokratie oder die Verfassung als Garant bestimmter unveräußerlicher Freiheiten richtet. Und das ist sie auch gar nicht clandestin, im Geheimen, sondern oftmals auch ganz offen. So zumindest, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, habe ich das mal gelernt. Und so liest man das auch heute noch in ziemlich vielen Überblicksartikeln, Handbüchern, Definitionen und so weiter zu radikalen und zu extremen Rechten in all ihren Spielarten. Damit wäre der Vortrag dann zu Ende, das haben wir geklärt. Wäre da nicht ein Problem? Radikal rechte Demos, die sich explizit für die Beachtung von Verfassung und Grundrechten aussprechen. Die AfD, die sich als Verfechterin der Meinungsfreiheit inszeniert. Die Junge Freiheit, die in Kampagnen gegen Hate Speech einen neuen Spitzelstaat im Entstehen sieht. Oder rechte Veranstaltungen und Messen, die sich als Feste der Freiheit feiern. Tatsächlich lässt sich ja insbesondere in den Jahren seit Ausbruch der Corona-Pandemie beobachten, wie stark bestimmte Grundrechts- und Freiheitsrhetoriken ganz tief in den rechten Diskurs eingezogen sind. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, die Freiheit vor staatlichen Zugriffen auf die private Lebensführung, all das findet man zuhauf in rechten Publikationen, auf rechten Demos, auf rechten Veranstaltungen und so weiter. Was also machen mit diesen rechten Reklamationen von Freiheit? Man kann oder man könnte diese Wendung hin zur Freiheit einfach abtun und sagen, das ist ein strategisches Maskieren der eigentlichen Ideen, um Anhängerschaft zu gewinnen. Das ist nichts weiter als Opportunismus, der das Wort Freiheit immer dann in den Mund nimmt, wenn es eben opportun ist, und ihn dann wie das Kind mit dem Bade ausschüttet, wenn es den eigenen Zielen besser passt. Viele beschreiben das rechte Reden über die Freiheit heute genau so, und oft genug stimmt es ja auch. Allerdings, selbst wenn der Maskeradevorwurf manchmal stimmt, glaube ich, dass das Ganze doch komplizierter ist, als dass man es so einfach abräumen könnte. Ich würde behaupten, dass die Freiheit in den letzten Jahren mehr und mehr in den rechten Diskurs eingezogen ist und dort auch tatsächlich fundamental etwas tut. Mindestens etwas vielleicht verschiebt im Gefüge des rechten Common Senses und damit, wie mit ihm in der Welt Dinge getan werden und Wahlen gewonnen. Und das meine ich nicht unbedingt, dass sich da was zum Besseren verändert oder zum Progressiven oder wie auch immer, da möchte ich nicht missverstanden werden. Aber Teil der Wahrheit ist eben, immer mehr ethnografische Studien aus den Lebenswirklichkeiten dieser neurechten Bewegungen zeigen uns ziemlich deutlich, dass die Angst und Empörung über gefühlte Freiheitsverluste dort eines der zentralen affektiven Momente ist und eines der zentralen Vergemeinschaftungsmomente, könnte man vielleicht so sagen. Und aus meinen eigenen Ausflügen in dieses Feld kann ich das bestätigen. Diese Gefühle, dieses Freiheitsbegehren, was einem dort überall begegnet, das ist durchaus authentisch, das ist durchaus ernst gemeint. Das heißt weder, dass das Gefühl der Bedrohung von Freiheit der Realität angemessen sein muss oder dass diese zugrunde liegenden Freiheitskonzepte besonders konsistent sind oder dass sie demokratischen Gütekriterien standhalten. Aber das müssen Gefühle ja auch nicht. Festzuhalten ist, die radikale Rechte anno 2025 zieht Menschen an, und zwar zum Teil massenhaft, für die Freiheiten und demokratische Grundrechte ein zentrales Thema sind. Und da haben wir unser Puzzle. Wie eigentlich schafft es eine Bande von Illiberalen, so eine gewaltige Anhängerschaft ausgerechnet unter dem Banner der Freiheit zu versammeln? Wie gehen diese Akteure selber damit um, dass sie plötzlich Verfechter der Freiheit sind? Und wie kann das sein, dass das Ganze auch noch global aktuell so erfolgreich ist? Das möchte ich versuchen, in den nächsten 45 Minuten ein bisschen zu entpacken. Vielleicht nicht endgültig zu beantworten, weil ich glaube, dafür ist es zu kompliziert, aber so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und zwar in 3 Schritten. Ich werde eine kleine Einführung geben, so einen Überblick in die Rolle von Freiheit und verwandten Begriffen innerhalb der radikalrechten Bewegung. Also welche Begriffe gibt es da überhaupt? Welche Bruchlinien und Uneinigkeiten gibt es traditionell in der rechten Bewegung in Bezug auf Freiheit und so weiter? Und weil ich eine zentrale These von mir heute ist, dass sich im Verlauf der 2010er Jahre, als die Rechte anfängt, auch in Wahlen so erfolgreich zu werden, etwas verschiebt, werde ich diesen Überblick vor allen Dingen auf die Anfangszeit der 2010er Jahre legen. Also wie sieht die Ausgangssituation eigentlich aus? Im zweiten Teil möchte ich diese Verschiebung, die sich eben in den letzten 10, 15 Jahren abgezeichnet hat, einmal genauer angucken. Ich glaube, dass sich mit diesen Wahlerfolgen, mit den Erfolgen, die Rechte hat, die Bezüge auf die Freiheit verändern, insbesondere gerade auch in der kern-illiberalen Rechten. Und das möchte ich vor allen Dingen nachzeichnen als einen sozialen Prozess bestimmter Akteure, die sich Freiheitsbegriffe aneignen oder zumindest lernen, sie zu dulden. Und in einem letzten Schritt möchte ich ein bisschen darüber nachdenken, warum das, was da rauskommt, offenbar so ein Erfolgsrezept für die radikale Rechte ist. Und zwar mehr oder weniger überall auf der Welt. Vorab 2 kleine Einschränkungen zu dem, was man heute erwarten kann. Ich bin als Soziologin immer am stärksten daran interessiert, wie Menschen Dinge miteinander tun. Deshalb werde ich das Ganze anhand von sehr konkreten Akteuren mir anschauen. Bei so einer Perspektive geht manchmal das ganz große Panorama so ein bisschen verloren. Das weiß ich, das tut mir auch leid. Aber ich glaube, man kann über diese Perspektive ein paar Dinge sehen, die man ansonsten beim großen Gang durch die Bewegungsgeschichte, durch die Ideengeschichte nicht sehen würde. Und zweitens, ich habe das gerade eingangs schon gesagt, ich werde heute viel über Freiheit reden, allerdings immer so, wie der Begriff innerhalb der politischen Rechten benutzt wird. Ich werde mich praktisch gar nicht damit beschäftigen, ob dieser Freiheitsbegriff nun ein guter ist oder wie man einen progressiven, demokratischen Freiheitsbegriff dagegen schützen oder abgrenzen kann. Das ist eine wichtige Frage, glaube ich. Das machen auch viele Kollegen, die beschäftigen sich damit. Für mich ist das heute kein Thema. So, Kapitel 1. An Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Episode, einer kleinen Geschichte aus dem Jahr 2012. Das ist eine Geschichte von einer Veranstaltung namens Zwischentag, die 2012 in Berlin stattfindet und die eine relativ kleine, aber doch hochkarätig, für die Rechte hochkarätig besetzte Messe ist, bei der sich die Akteure, die ich mir heute angucken will, allesamt treffen. Und diese Akteure sind das sogenannte intellektuelle Vorfeld der Rechten. Also nicht Partei, nicht AfD, sondern diejenigen, die Theorie und Ideologie machen und publizieren. Die sogenannte neue Rechte wird sie auch oft genannt. Verlage, Thinktanks und so weiter. Und dieser Zwischentag 2012 ist ein guter Ort dafür. Denn beteiligt sind all die relevanten Akteure zu dem Zeitpunkt. Das Institut für Staatspolitik aus Schnellroda inklusive der Publikationen Sezession und Antaios Verlag. Die Wochenzeitung Die Junge Freiheit aus Berlin. Die damals neu gegründete Bibliothek des Konservatismus unter anderem. Also das zu der Zeit Who is Who der rechten Intelligenz ja in Deutschland. Und wie gesagt, der Zeitpunkt 2012, ich finde den hochrelevant, weil es praktisch am Vorabend dieser rechten Renaissance stattfindet. Die AfD ist noch nicht gegründet, die Wahlerfolge haben sich noch nicht eingestellt, auch in anderen Teilen der Welt noch nicht. Aber es ist ganz kurz davor und all diese Akteure werden irgendwie wichtig für das, was da kommt. Und wer seinerzeit schon mal in Volker Weiß Autoritäre Revolte reingeschaut hat, der kennt diese Szene, von der ich jetzt berichte. Vielleicht dann auch Volker Weiß, der ja ein frühes Buch über diese Klientel geschrieben hat, ein sehr lesenswertes Buch, beginnt es mit dieser Szene. Schauen wir uns also an, wie die Begriffe Freiheit, Liberalismus und Verfassung in dieser Welt zu Beginn der 2010er Jahre benutzt werden. Es geht um eine Podiumsdiskussion zu der Frage, ob der Islam unser Feind sei. Und unser Feind natürlich aus Perspektive der anwesenden Akteure. Die da sind, auf der linken Seite ist Karl-Heinz Weismann, von Hause aus Geschichtslehrer, rechtszentraler Denker der deutschen Neuen Rechten, Mitbegründer des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda, dann später involviert in die Desiderius Erasmus Stiftung der AfD. Er ist Herausgeber des Magazins Cato, regelmäßiger Autor der Jungen Freiheit und im Umfeld der Bibliothek des Konservatismus aktiv. Und auf der anderen Seite, sein Gegenüber, sein Counterpart, ist Michael Stürzenberger, der damals Autor beim islamfeindlichen, israelfreundlichen und proamerikanischen Blog Politically Incorrect ist, der zeitweise Bundesvorsitzender der Partei Die Freiheit war und später bei so charmanten Veranstaltungen wie Hooligans gegen Salafismus und Pegida aktiv. Und diese beiden streiten sich nun kurz gesagt darüber, was eigentlich das Ziel oder das Anliegen richtiger rechter Politik zu sein habe. Stürzenberger trägt im Verlauf der Diskussion eine leidenschaftlich emotionale Tirade gegen den Islam vor. Er hat einen Koran dabei, er hält ihn immer wieder hoch, vergleicht ihn mit Hitlers Mein Kampf und beruft sich auf das Grundgesetz und Freiheit und Gleichheit als westliche Werte, die er verteidigen will. Er will oder würde gerne nicht nur das deutsche Volk gegen die, Zitat, faschistische Ideologie des Islam verteidigen, sondern, so macht er deutlich, auch Menschen in muslimischen Ländern von ihr befreien. Und Weismann wiederum steht hart dagegen. Er stellt Stürzenberger kurzerhand unter, Zitat, Liberalismusverdacht und erwidert, er habe überhaupt nicht das Bedürfnis, Zitat, Menschen anderer Kulturen von irgendetwas zu befreien. Erst recht nicht im Namen einer von ihm in vielerlei Hinsicht als dekadent empfundenen Zivilisationsform, Zitat Ende, wie dem Westen. Weismann wird Stürzenberger vor, auf eine individualistische, hedonistische, westliche Form von Liberalismus hereinzufallen, die, Zitat, uns überhaupt erst in diesen ganzen Schlamassel hineingeführt hat. Er betont schließlich sein Verständnis vom Primat eines ethnischen Staatsverständnisses. Primär ist der Staat, sekundär ist die Demokratie. Primär ist der Staat, sekundär sind die Werte. Primär ist der Staat und wie bequem und wie freiheitlich und wie individualistisch wir leben können, wird vorgegeben durch den Rahmen, den der Staat zieht. Stürzenberger widerspricht dem vehement, kann er gar nichts mit anfangen, vor allem nicht mit einer ethnischen Staatsidee und betont abermals die Wichtigkeit von Verfassung und Freiheit, was wiederum Unmut im Publikum auslöst. Es schallt durch die Reihen, an Liberalismus gehen die Völker zugrunde, nicht am Islam. Das ist zumindest in der ersten Hälfte ein Zitat aus der sogenannten konservativen Revolution und Sprecher dieser Zeilen 2012 ist der Autor Martin Lichtmeß, ein österreichischer Autor, vielleicht diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, bekannt als regelmäßiger Autor für Antaios und Sezession. Lichtmeß also steht im Publikum auf und steigert sich in eine äußerst agitierte Gegenrede gegen Stürzenberger. Er wirft ihm vor, von einer Welt, nämlich der islamischen, zu sprechen, die zwar womöglich ein ideologisches Gift aufgesogen haben möge, die aber eine Welt sei, in der er, Lichtmeß, gar nicht lebe. Aber hier ist die Welt, in der ich lebe, und diese hat ein anderes Gift aufgesogen, spuckt er ihm entgegen. Und das ist das Gift des Liberalismus. So, das ist die Geschichte, die wir haben 2012. Im Nachgang zu dieser Podiumsdiskussion, da wird in der Rechten super viel drüber geschrieben und alle regen sich fürchterlich auf, weil es so hoch hergegangen ist. Und von Seiten der neuen Rechten dieses intellektuellen Vorfelds wird Stürzenberger abfällig als Grundgesetz- oder Verfassungspatriot bezeichnet. Und es wird sich über den bestürzenden geistigen Zustand manche Teile der deutschen Islamkritik echauffiert. Diese Episode ist deshalb wichtig oder mir deshalb so wichtig, weil ich sie für sehr, sehr repräsentativ für den Illiberalismus der sogenannten neuen Rechten halte, der, glaube ich, mit vielen Ideologieversatzstücken hantiert, der sich aber im Kern auf so ein paar ganz wichtige zentrale Überzeugungen zusammendampfen lässt. Das ist einerseits eine Ablehnung, eine konsequente Ablehnung von universalistischen oder egalitaristischen Grund- und Menschenrechten. Es ist eine scharfe Kritik eines individualisierten Gesellschaftsverständnisses, das eben Werte und Normen vom Individuum ausdenkt. Und es ist, dieser Liberalismus ist klar gerichtet gegen den Westen als Wertegerüst und vor allen Dingen den Westen als Wertegerüst unter US-Hegemonie. Also dieser Liberalismus, der da der Feind ist, wird vor allen Dingen den USA zugeschrieben. Und die ideengeschichtliche Grundlage des Ganzen ist die konservative Revolution. Das sind eine Reihe von Autoren, vor allen Dingen aus der Weimarer Zeit, die sich sehr mit Liberalismuskritik befasst haben, wie Arthur Müller-Vonnenbrock, Oswald Spengler, Carl Schmitt, und die dann im Nachgang in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von rechten Akteuren zu einer intellektuellen Bewegung hochstilisiert wurden, nämlich sie haben sie konservative Revolution getauft. Das Interessante jetzt an dieser Debatte zwischen Stürzenberger und Weismann ist, dass es zeigt, wie stark dieser Illiberalismus, wie hoch der in der Priorität, in der ideologischen Hierarchie von so Leuten wie Weismann steht. Weismann und Lichtmeß werten ihn sehr, sehr viel höher und gehen so weit zu sagen, dass sie Stürzenberger mit seiner Islamophobie komplett vom Platz verweisen. Sie sagen, nein, uns geht es um Illiberalismus. Deine Islamophobie ist uns für den Moment völlig egal. Das heißt nicht, dass diese Akteure nicht im Zweifelsfall auch auf rassistische oder islamophobe Argumentationsfiguren zurückgreifen. Aber in diesem internen Diskurs gibt es eine ganz klare Hierarchie und da funktioniert die Islamophobie nicht besonders gut. Diese Episode zeigt gleichzeitig, dass das Thema Freiheit innerhalb der Rechten ganz offensichtlich sehr umkämpft ist. Da gibt es halt einerseits die klassischen Illiberalen oder die neurechten Illiberalen wie Weismann und Lichtmeß. Stürzenberger ist ein ganz anderer Kandidat. Er selber ist ganz anders als seine Gegenspieler durch eine Interpretation der Welt geprägt, die überhaupt erst nach dem 11. September so richtig ihre Form annimmt. Das formuliert er auch in verschiedenen Kontexten immer wieder selber. Die islamistischen Attentate der 2000er Jahre sind das, was seine politische Identität formt. Aber es gibt ja noch einen anderen Liberalismusbegriff, sozusagen den Elefanten im Raum, wenn wir über die aktuelle Rechte sprechen. Was ist denn eigentlich mit dem Neoliberalismus? Was ist mit wirtschaftlichen Freiheiten und so weiter? Was ist mit dem Libertären? Die gegenwärtige Rechte scheint ja massiv von Akteuren geprägt zu sein, die genau so etwas vertreten. Etwa in den USA, da kennt man das, in Argentinien ist es auch sehr offensichtlich. Aber auch in der AfD muss man ja nicht sehr lange schauen, um Akteure zu finden, die eben sehr wohl für kapitalistische Freiheiten zu haben sind. Es gibt einige Stimmen innerhalb auch der Sozialwissenschaft, die sagen, die radikale Rechte heute ist im Kern ein neoliberales Projekt. Und das ist nicht ganz falsch. In Bezug, gerade in den USA, in Bezug auf die Konservativen, spricht man da von Fusionisten oder neuen Fusionisten heute. Und da gibt es eben eine, darüber hat Aaron Sayer unter anderem gesprochen, es gibt durchaus eine Verbindung zwischen kapitalistischen Ideen und einem ziemlich radikalen Wertekonservatismus. Dazu ist Quinn Slobodians Hayek's Bastards eine sehr, sehr lesenswerte Lektüre, der die neoliberalen Wurzeln dieser ganzen Projekte ziemlich aufschlussreich entpackt. In diesem Buch stellt Slobodian die These auf, dass halt diese neuen rechten Bewegungen aber fundamental auf neoliberalem Denken aufbauen. Und das halte ich persönlich für zu weitgehend, weil er unterschätzt, wie sehr einerseits die neurechten illiberalen Akteure, wie relevant die für viele Teile der Rechten sind und wie stark diese Akteure sich explizit auch gegen wirtschaftliche Freiheitsvorstellungen, gegen Kapitalismus, gegen Neoliberalismus richten können. So oder so gibt es eine fundamentale Spannung zwischen einem sozialeren und einem wirtschaftlicheren Freiheitsbegriff innerhalb der Rechten und die verschiedenen Teile der Bewegung positionieren sich zu beiden jeweils unterschiedlich. Für meine Zwecke hier ist jedoch wichtig, die Akteure, über die ich spreche, die illiberale neue Rechte, richtet sich im Kern gegen jeden Liberalismus. Zentrale, zumindest als Ausgangspunkt, zentrale ideologische Figuren vertreten explizit auch, dass die libertären Ideen aus ihrer eigenen Bewegung hochgradig problematisch und genauso individualistisch sind, wie die progressiven Liberalismen eben auch. Und prominente Beispiele dafür sind unter anderem in Europa relativ bekannt, der macht das sehr, sehr kleinteilig, auch sehr theoretisch, Alain de Benoist. Das ist aber keine Grenze, die sich entlang des Atlantiks zieht. Auch in der US-amerikanischen Rechten gibt es durchaus diese Figuren, die ganz ähnlich wie die Benoit sich gegen jeden Liberalismus richten. Eine sehr bekannte ist sicherlich Patrick Deneen. Den kennt man als den sogenannten Lehrer von J.D. Vance, vom US-amerikanischen Vizepräsidenten, und als einen Vertreter des sogenannten Postliberalismus, und der in sehr ähnlicher Art und Weise eben gar kein Interesse daran hat, dass wirtschaftliche Akteure eine besondere Handlungs- oder Bewegungsfreiheit bekommen in so einem neuen konservativen Staat. All das zeigt, wie umkämpft die Ideen innerhalb, Ideen von Freiheit, von Liberalismus und so weiter innerhalb der Rechten eigentlich sind. Es gibt einen kontinuierlichen Kampf um den Hauptfeind. Ist es eher der Liberalismus oder ist es vielleicht doch eher der Sozialismus? Aber meine Akteure, von denen ich heute spreche, sind sehr standhaft im illiberalen Team. Das zumindest ist der Ausgangspunkt zu Beginn der 2010er Jahre. Und dann beginnt sich sowas zu verändern, zu verschieben. Ich mache keine Epochenbezeichnung, keine Zeitdiagnose, keine Sorge. Aber gucken wir uns einmal an, wie die Situation zu Beginn der 2010er Jahre für die radikale Rechte aussieht. Sie ist weitgehend marginalisiert, zumindest in Machtfragen und in Exekutivfragen. Sie ist nirgendwo besonders politisch machtvoll. Rechte Ideen zirkulieren zwar zweifellos in vielen, gerade konservativen Parteien, aber sie sind dort eben auch eingehegt in das bürgerlich-konservative. Und diese Parteien fühlen sich dem westlich-liberalen Demokratiemodell durchaus verpflichtet. Und damit meine ich keine normative Überhöhung dessen, was zu dem Zeitpunkt vor sich geht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, dass die konservativen Parteien großteils zu diesem Zeitpunkt eben nicht die Systemfrage stellen, sondern sich eigentlich sehr eingerichtet haben in dem System. Und dann ändert sich etwas. Entlang der berühmten multiplen Krisen bricht sozusagen ein Damm und immer mehr Menschen sind plötzlich bereit, sich diesen radikal rechten Räumen anzunähern, sich von radikal rechten repräsentieren zu lassen, ihre Probleme durch die radikal rechte Brille zu lesen etc. Und die Frage ist jetzt, wie beschreibt man das eigentlich korrekt? Denn die Erzählung ist ja oft, die Rechten sind plötzlich so erfolgreich, die verführen mit ihrer populistischen Rhetorik die Massen und die gewinnen sie für sie. Ich versuche mal an einer etwas anderen, aber vielleicht auch aufschlussreichen Beschreibung. Es akkumuliert sich nach der Finanzkrise ein riesiges Unzufriedenheitspotenzial, das vor allen Dingen, das durch gar nicht so viel zusammengehalten wird, außer so einem Antisystem-Ressentiment. Anders als die These, nachdem die Rechten verführen oder rekrutieren, sieht das für mich mehr aus wie ein Repräsentationsvakuum, das progressive Bewegungen, linke Bewegungen, die Sozialdemokraten, wer auch immer, die können das alle nicht füllen, aus welchen Gründen auch immer, da kann ich leider nichts zu sagen. Aber es fällt den Rechten regelrecht zu, als einzige Systemalternative übrig zu bleiben. Sie können das mehr oder weniger einfach aufsammeln. Sie werfen amorphe Repräsentationsangebote aus, die dann dankend angenommen werden. Nehmen wir ein paar Beispiele. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg. Bei diesen Krisen lag überhaupt nicht auf der Hand, was die korrekte, die eindeutige rechte Positionierung zu diesen Krisen eigentlich zu sein habe. Stattdessen drängen sich immer mehr Leute, es kommen immer mehr Leute in die Bewegung, in die Parteien rein, denken Sie mal an die ganzen Leute, die der AfD beitreten und so weiter. Und dieses neue Publikum, dieses neue Personal, das sind, was auch immer sie sonst sind. Und sie wollen sich von der Rechten repräsentieren lassen und so weiter. Aber sie sind auch Kreaturen des inzwischen 21. Jahrhunderts, die bestimmte Ansprüche haben, auch an ihre individuellen Freiheiten und an ihren Lebensstil. Und denen muss was geboten werden. Und die alten rechten Institutionen stehen nun vor der Herausforderung, das umzusetzen, es diesen Leuten irgendwie gemütlich zu machen, auch auf die Gefahr hin, dass dabei bestimmte Teile ihrer Ideologie unter Druck geraten. Und dieser ganze Prozess, dass da plötzlich Leute reinkommen, die den Begriff der Freiheit so gut finden, und die werden aber aufgenommen, das alles geht nicht ohne Widersprüche, die bearbeitet werden müssen. Es braucht Coping-Strategien, die es diesen ideologisch eigentlich festgelegten Akteuren erlauben, eine veränderte Welt in ihre Theorie einzubauen und gleichzeitig das, was sie tun, als ein kontinuierliches Projekt weiterhin zu erleben und auch zu präsentieren. Und in Bezug auf die in die Rechte hereindrängende Freiheit finden sich, glaube ich, vor allem drei relevante Coping-Strategien, über die ich sprechen möchte. Strategien ist vielleicht gar nicht so ein gutes Wort. Vielleicht ist es auch besser, Coping-Mechanismen zu nennen oder Reaktionsmuster, wie auch immer. Diese drei jedenfalls, über die ich jetzt gleich ein bisschen was sagen werde, sorgen in ihrer Kombination dafür, dass die Rechte plötzlich eine wahnsinnige Flexibilität entwickelt. Und das spielt eine riesige Rolle dafür, warum das so erfolgreich ist in den letzten 10 Jahren und warum das rechte politische Projekt so gut funktioniert. Gehen wir nochmal zurück zum Beispiel Corona. Die Gegenbewegung zur Corona-Pandemie mobilisiert sich gerade am Anfang ja vor allen Dingen aus einer Kränkung über die Freiheitseinschränkungen, die diese Pandemie-Maßnahmen plötzlich bedeuten. Viele Leute sind davon schockiert, sie mögen das nicht, dass man ihnen sagt, was man machen soll. Und dann fangen sie an, auf die Straße zu gehen. Und als die ersten Demos dann ein bisschen rau von der Polizei behandelt werden, als die ersten Medien dann negativ über sie schreiben, vertieft sich diese Kränkung nochmal massiv. Da gehen Leute auf die Straße, denken sie machen was für ihre Freiheit und werden nicht ernst genommen, sondern gekränkt. Und das führt dazu, dass in diesen später dann Querdenken getauften Demonstrationen ein extremer Fokus auf Freiheitsrhetoriken entsteht. Das sieht man zu dem Zeitpunkt, da erinnern sich bestimmt alle dran, überall. Es geht dauernd um Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, my body, my choice und so weiter. Also so eine sehr starke, fast demokratische Formulierung. Und es ist überhaupt nicht gegeben zu diesem Zeitpunkt, dass ausgerechnet die Rechten sich gegen harte Maßnahmen gegen die Pandemie aussprechen würden. Das machen sie ganz am Anfang auch nicht. Und sie fangen erst damit an, als ihnen die Regierung quasi direkt das Momentum aus der Hand nimmt, harte Maßnahmen umsetzt und die einzige wirklich valide Position für die Rechte bleibt, die Antisystemposition zu besetzen und zu sagen, hey, das wollen wir alles nicht, ihr macht das alles falsch. Die Rechte wird also regelrecht darauf gestoßen, sich dieses Unzufriedenheitspotenzial einzuverleiben. Aber irgendwie müssen sie dann dieses Freiheitsbegehren ja auch bedienen, das da überall geäußert wird. Was machen also unsere Liberalen? Naja, zum einen adaptieren sie. Eine wirklich interessante Rahmung, theoretische Rahmung, liefert Martin Lichtmeß, den wir ja von eben noch als an Liberalismus gehen die Völker zugrunde Typ uns erinnern. Und er macht das in einem Titel namens Notfall-Libertär. Darin reflektiert er ausführlich über den Widerspruch, in den sich die Rechte damit begibt, dass sie als Kritiker des Individualismus und als Freunde von durchgreifender Staatsmacht sich nun über die Restriktionen von Grundrechten empören. Sagt er, ja, stimmt alles, ist ein bisschen widersprüchlich, aber seine Pointe, naja, gegen den richtigen, das Gemeinwohl und die Interessen seines Volkes durchsetzenden Staat, da wirkt liberaler Individualismus zersetzend und ist der Feind. Gegen einen Staat aber, der genau dies längst aufgegeben habe, und der sich globalistischen Interessen andiene, gebiete die Ethik und die politische Vernunft eine situations- oder notfalllibertäre Haltung. Mit Blick auf die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie resümiert er, heute erkennen wir deutlich, dass wir es mit einem medial induzierten Kollektivwahn zu tun haben, der eine beispiellose globalistische Machterweiterung ermöglicht hat. In diesem Manöver spielen die Nationalstaaten die Statthalter einer Weltregierung in spe, indem sie die ihnen aufgetragenen repressiven Maßnahmen vor Ort durchsetzen und rechtfertigen. Man ist keinem Staat gehorsam schuldig, der sein Volk vorsätzlich in Panik versetzt, belügt und in die Irre führt. Notfalllibertär als Wortschöpfung, aber auch als Idee, ist wahnsinnig einflussreich innerhalb dieser Akteure, vor allen Dingen rund um Schnellroder. Insofern, dass beides auch heute noch als Begriff und als Idee genutzt wird. Es hat sich wirklich sozusagen ideologisch durchgesetzt. Gegen diesen Staat, gegen dieses System, das globalistisch ist und so weiter, muss man seine Freiheit verteidigen. Gegen den richtigen Staat, den es dann zu schaffen gilt, müsste man das nicht mehr. Und das Interessante ist eben nicht, dass das System oppositionell ist. Das Interessante ist, dass diese illiberalen Akteure diese Systemopposition über die vermeintliche Verteidigung von Freiheit rechtfertigen. Und das ist für Leute, deren Volk 2012 noch am Gift des Liberalismus zugrunde ging, fast schon ein bisschen revolutionär. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr exemplarische Episode für den ganzen rechten Diskurs. Nach und nach setzt sich immer stärker eine Freiheits- und sogar eine Demokratierhetorik durch, die haften bleibt und die auch in Bezug auf andere Themen, die die Rechte so aufruft, immer stärker als universeller Deutungsrahmen genutzt wird. Wenn man heute in die Publikationen guckt, zum Beispiel der Sezession oder der jungen Freiheit und so weiter, ist überall begegnen einem demokratietheoretische Begriffe. Das ist wirklich überraschend. Dieser Deutungsrahmen, naja, gegen dieses System müssen wir unsere Freiheit verteidigen, wird auf alle möglichen Themen angelegt. Denken wir an die ganze Debatte um Wokeness, um Meinungsfreiheit und so weiter. Sie ist plötzlich alles, was die Rechte anfasst, wird durch diese Brille gedeutet. Sozusagen werden die Grundrechte zu einem, ich bin selber überrascht, dass ich das mal so sagen würde, zu einem Schlüsselkonzept der radikalen Rechten. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich das nicht hilfreich finde, das nur durch die Opportunismus-Perspektive zu deuten. Mir ist klar, dass das, was ich gerade beschrieben habe, auch etwas Opportunistisches hat. Aber eben nicht nur, weil sich tatsächlich, glaube ich, fundamental etwas verändert, wie in der Rechten gesprochen wird oder sich zumindest verschiebt. Darauf will ich am Ende noch einmal genauer eingehen, aber um klarer zu machen, was ich denn stattdessen für Opportunismus halte, gucken wir uns ein anderes Beispiel an. Ein anderes Beispiel, ein anderes Konzept oder eine andere Idee von Freiheit. Die zweite Amtszeit von Donald Trump, inklusive der entfesselten Freedom-Rhetorik und all die kapitalistischen, technokratischen und transhumanistischen Ideen, die in diesem Umfeld geäußert werden. Zu dem Zeitpunkt insbesondere personifiziert durch die Figur Elon Musk. Elon Musk interessiert sich sehr für die europäischen Rechten, auch für die deutsche. Und das kommt sehr gut an in der breiteren Bewegung und in der Partei. Das wird sehr positiv aufgenommen. Das bedeutet Aufmerksamkeit, das bedeutet auch finanziellen Support und so weiter. Das all das erschafft Unterstützung und Schwung, allerdings auf Kosten der Einflussnahme, dass Leute wie Elon Musk, einflussreiche Leute aus der Alt-Right bei der AfD beeinflussen, in welche Richtung es denn gehen soll. Und das ist eine Richtung, die den Illiberalen, über die ich hier spreche, diesem intellektuellen Vorfeld ganz und gar nicht passt. Und all dieses Reden über entfesselten Kapitalismus und so weiter ist für die, muss man wirklich sagen, noch viel schwerer zu schlucken als die Grundrechte-Rhetorik, die es noch bei Corona gab. Und im Umfeld des inzwischen ehemaligen Instituts für Staatspolitik, das hat sich aufgelöst, die Publikationsorte existieren alle noch, aber den Namen gibt es eigentlich nicht mehr. Jedenfalls dort wird es offen und kritisch diskutiert, dass das ein riesiges Problem ist für die illiberale Rechte. Und diesmal gibt es kein Annähern, kein Anpassen, kein Zugeständnis in den Ideen à la Notfall, transhumanistisch oder was auch immer. All das wird zurückgewiesen. Gleichzeitig sagen die Akteure, naja, aber die Vorteile, die Entlastung, die uns das bringt, das müssen wir trotzdem abgreifen. Götz Kubitschek etwa, der Kopf des ehemaligen IFS und seiner Publikationen, bezeichnet dies etwas enttäuscht als das, Zitat, realpolitische Maximum dieser Tage, auf das man im Moment eben hoffen könne. Elon Musks Disruptionen würden zumindest helfen, die, Zitat, verkrusteten Machtverhältnisse zu zerbrechen, und Bewegung müsse eben in die Sache kommen. Andernfalls drohe Stillstand und das wäre der Untergang für die Rechte. Bei Martin Sellner ist es ganz ähnlich. Den kennen hier bestimmt viele als erstens mal Kopf der österreichischen identitären Bewegung und vor allen Dingen als den Autor, der diese ganze Remigrationsdebatte, die wir im letzten Jahr geführt haben, ins Rollen gebracht hat. Martin Sellner nun verdankt Elon Musk persönlich sogar relativ viel. Er war auf Twitter gesperrt worden, Elon Musk kauft Twitter dann, nennt es X und reinstalliert das Konto von Martin Sellner, was für ihn bedeutet, riesig viel mehr Reichweite wieder zurückgewonnen als vorher, Einkommensquellen zurückerschlossen. Und das ist natürlich wahnsinnig attraktiv. Und Leute wie Sellner hoffen darauf, dass Musk oder Leute wie Musk in Machtpositionen noch viel, viel mehr Einschränkungen zurücknehmen, die ihn als radikal rechten Aktivisten treffen. Er hat zum Beispiel, da schreibt er auch relativ offen drüber, ein riesiges Problem, ein Bankkonto zu bekommen, weil die österreichischen Banken ihn alle nicht mit ihm als Kunde arbeiten wollen. Und dann kommt halt jemand wie Musk und sagt, naja, wir machen jetzt PayPal, wir machen jetzt Krypto, wir brauchen eure staatlichen Institutionen gar nicht mehr und kommt alle zu mir. Das ist natürlich ein riesiges Potenzial. Gleichzeitig lehnt Sellner ideologisch Musks wilde Mischung aus Technokratie, Transhumanismus und libertären Ideologieversatzstücken gänzlich ab. Ganz ähnlich wie Kubitschek plädiert dann auch Sellner öffentlich für einen pragmatischen Umgang mit den Möglichkeiten, die diese Tech-Rechte der illiberalen Rechten, den rechten Bewegungen in Europa bieten. Also bedeutet, die Entlastung und Infrastrukturen der Tech-Rechten nutzen, aber sich nicht der Verführung hingeben und ideologisch schwach werden und weiter für die eigenen Ziele arbeiten. Und vor allen Dingen sich gewahr sein, dass der aktuelle Schulterschluss auch jederzeit wieder enden kann. Und das hier verstehe ich viel mehr als Opportunismus. Mitschwimmen, aber trotzdem inhaltlich Distanz bewahren. Das ist etwas deutlich anderes, als sich ideologisch auf Notfalllibertarismus einzuschwören. Und ich hoffe wirklich, man glaubt mir hier den Unterschied, den ich hier versuche zu beschreiben. Weil Adaption geht tatsächlich an die Substanz, Opportunismus tut das nicht. Die Akteure nutzen, aber nur zähneknirschend die Möglichkeiten, die ihnen da geboten werden. Und ganz wichtig ist zu sagen, das sind natürlich alles keine Innenansichten. Was denken die Akteure jetzt wirklich? Das sind alles publizierte Quellen auf die eine oder andere Weise oder öffentlich geäußerte Sätze. Es geht also darum, was diese Akteure nach außen hin bereit sind, zuzugestehen, zu sagen oder anzunehmen. Und dieser Opportunismus hat noch eine weitere Dimension. Und die ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Denn es bleibt ja die Frage, was denken diese Leute, was denken diese Akteure, was dabei rauskommt, wenn sie das machen? Was ist denn eigentlich das Ziel? Wie soll denn das Ganze ausgehen, wenn sie jetzt so ein bisschen mitschwimmen? Und das verweist uns auf einen dritten Coping-Mechanismus, einen dritten Weg durch die Freiheit, den ich hier in meinen Folien Interregnum genannt habe, den man polemisch aber vielleicht auch als die Hoffnung auf ein reinigendes Feuer bezeichnen könnte. Oder auch ein schlicht und ergreifend als Postliberalismus. Und der erklärt den vorangegangenen Opportunismus ganz gut. Es ist nämlich der Glaube, dass die Disruption der jetzigen libertären Akteure wie Trump, wie Milley und so weiter die letzte Phase des liberalen Kapitalismus darstellten, bevor auf dessen Trümmern dann etwas Neues aufgebaut werden könne. Das ist etwas, was man sowohl in der hiesigen illiberalen Rechten findet, als auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Es ist eben kein Glaube an Trump als Erlöser oder an die AfD als die eine Partei, sondern daran, dass diese Leute disruptiv genug sind, dass sie alles Verhasste in Schutt und Asche legen und dass dann andere Akteure danach etwas Neues folgen lassen können. Es ist eine Periode der Zähmung oder sogar des Abbaus progressiver Macht, also eine Art Interregnum, um den bisher hegemonialen Linksliberalismus zurückzudrängen und zu überwinden. So etwa beschreibt es Benedikt Kaiser, ein weiterer regelmäßiger Autor von Antaios und Sezession, mit Blick auf die Leute in der zweiten Reihe hinter Donald Trump. Also etwa genau J.D. Vance und sein Lehrer Patrick Deneen, über den wir vorher schon gesprochen haben. Diese verstünden Trump eben nicht eben als Zwischenschritt, der unliebsame Gegner aus dem Weg räumt, auf den dann aber ein echter und vor allen Dingen ideologisch prinzipientreuer Neuaufbau folgen müsse. Und das ist, worauf die hiesigen Illiberalen, so Leute wie Kaiser, wie Kubitschek und so weiter, mit Blick auf die USA am meisten hoffen. Eine kurze Zwischenbestandsaufnahme, bevor ich gleich zum Ende komme. Wir haben also eine in Freiheitsfragen recht uneinige Rechte, die konfrontiert wird mit einem immensen Antisystem Unzufriedenheitspersonal, das sie mehr oder weniger einfach ungestört abgreifen kann, das sie dann aber eben auch bedienen muss. Dazu ist sie aber gezwungen, ein bestimmtes Entgegenkommen zu zeigen. Trotz dieser zum Teil tiefen und ressentimentgeladenen Brüche funktioniert das aktuell, das muss man ja leider so sagen, ausnehmend gut. Nicht zuletzt, das wäre mein Argument, weil diese drei Wege durch ideologische und politische Friktionen eine außerordentliche Flexibilität und Handlungsfreiheit erlauben. Wenn ich zwischen diesen Wegen wählen kann, wenn ich auf jede Friktion und jede Uneinigkeit mit einem von diesen dreien, vielleicht gibt es da auch noch andere, reagieren kann, dann habe ich mir sehr viel Raum geschaffen, um auf Situationen zu reagieren. Vor allen Dingen erlauben diese drei gemeinsam diese Art und Weise, mit diesen Friktionen umzugehen. Sie erlauben die Performance einer in sich geschlossenen, einigen Rechten, die ein gemeinsames politisches Projekt verfolgt. Und diese Einigkeit innerhalb der Rechten kann sie nur deshalb so aufrechterhalten, die rechte Bewegung aktuell, weil sie sich eine Fähigkeit angeeignet hat, die man üblicherweise gar nicht so sehr mit der politischen Rechten in Verbindung bringt. Diversitätstoleranz. Was meine ich damit? Ist ja ein bisschen ungewöhnliches Wort für diesen Zusammenhang. Die globale Rechte aktuell, also all die verschiedenen radikalisiert konservativen rechten Bewegungen, schaffen es aktuell ausnehmend gut, innere Diversität zu dulden und zu ertragen, Kooperationen auch zwischen eigentlich ideologisch verfeindeten Lagern zuzulassen und sich vor allem nicht in den Rücken zu fallen. Insbesondere wenn wir uns diese libertär-illiberale Spaltung angucken, darüber hinweg. Trotz massiver Widersprüche scheint es so etwas wie eine geeinte, sich einander zuarbeitende Kooperation zwischen allen möglichen radikal-konservativen Bewegungen zu geben. Und das ist zumindest insofern überraschend, als dass die, insbesondere die radikale Rechte, dafür nicht gerade bekannt ist historisch. Und dass die, und nicht nur die, ist eigentlich so eine Eigenart von politischen Bewegungen, aber dass die Rechten es eigentlich ja geradezu lieben, sich gegenseitig zu demontieren. Trotzdem haben wir ein scheinbar unglaublich kohärentes rechtes Projekt auf der Welt im Moment. Und dafür, dass das so aussehen kann, dass das so funktioniert, sind, glaube ich, zwei Aspekte entscheidend. Der eine kommt aus dem Inneren der radikalen Rechten und hat mit dem zu tun, worüber ich gerade gesprochen habe. Der andere wird ihr von außen herangetragen. Trotz ihrer Widersprüche und dank der erworbenen Flexibilität bei inhaltlichen Streits haben sich die rechtsradikalen Bewegungen, denke ich, weitgehend auf eine gemeinsame Deutung der Welt geeinigt. Auf eine, sagen wir, gemeinsame globale politische Soziologie und ein gemeinsames Feindbild, als kleinsten gemeinsamen Nenner zumindest. Und das wäre die liberale Weltordnung und ihre neue Klasse von professionellen Management-Eliten. Das ist ein Begriff, der kommt bei Adam Tooze vor, den benutzen Amlinger und Nachtweih in ihrem demokratischen Faschismus, den findet man auch in einem ziemlich spannenden Buch über die globale Rechte bei Rita Abrahamsen. Und in dieser Sicht, dieses neue Feindbild, in dieser Sicht beziehen eben diese Management-Eliten ihre Macht nicht durch den Besitz von Eigentum, wie es eigentlich mal war, sondern durch das Steuern bzw. Managen des gesellschaftlichen Lebens. Sie sind Akteure der Globalisierung, deren Währung eben nicht Vermögen ist, sondern Expertise und Wissen. Sie sind also Wissenschaftler, Juristen, Beamte, Bürokraten und so weiter. Und ihre Werte und Positionen sind zunehmend losgelöst von Lokalität, Tradition oder Nation. Und sie zwingen diese Werte in paternalistischer Weise auf die gesamte Welt. Diese Eliten, diese Management-Eliten, arbeiten in der Sicht der Rechten über den Verwaltungsstaat und über internationale Institutionen daran, eine universelle liberale Ordnung zu etablieren, auszubauen und überall und von jedem ein Bekenntnis zu Universalismus und Gleichheit zu erzwingen. Und der Clou an dieser Perspektive und an dieser gemeinsamen Deutung der Welt und an diesem gemeinsamen Feindbild, dieser Managerial Liberalism kann als Gefahr für die Freiheit konstruiert werden, und zwar relativ problemlos. Ich zitiere Rita Abrahamsen und erlaubt mir eine Übersetzung, weil ich finde, die haben es am schönsten zusammengefasst. Aus Sicht der Rechten, mit seinem reedukativen Mindset greift der verwaltende oder steuernde Liberalismus in praktisch alle individuellen, sozialen und familiären Lebensbereiche ein. Im Namen des Pluralismus reduziert er alle Werte und Traditionen zu subjektiven Lifestyles und setzt diese Lifestyles dann der Manipulation durch den Markt bzw. der Regulation durch Bürokraten, Therapeuten und kulturelle Experten aus. Die akzeptable Form von Subjektivität und Vielfalt vorschreiben und diejenigen verbieten, die sie als anstößig oder politisch inkorrekt empfinden. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, dass fast alle radikal-konservativen und sich radikalisierenden konservativen Bewegungen aktuell irgendwie gemeinsam auf diesen Gegner abzielen. Also da gibt es schon eine große Kohärenz. Und dieser gemeinsame Gegner erlaubt innerhalb dieser Bewegung genug Diversität, um auch global Kooperationen zu schmieden und zu erhalten, selbst über inhaltliche Streits hinweg. Sich darauf einzulassen, auf diese neue, diverse globale Rechte, bedeutet hin und wieder auch, alte hierarchisch oder suprematistische Selbstüberhöhungen zumindest für den Moment sein zu lassen, also sich selber über andere Kulturen zu erhöhen. Aber das ist ja was, was man durchaus schon angelegt findet in der Rechten. Denken wir mal an Weismann zurück ganz am Anfang, der explizit sagt, er hat überhaupt nicht die Absicht, insbesondere den Konservativen anderer Länder zu sagen, wie sie ihre Gesellschaft zu gestalten haben. Stichwort wäre dann Ethnopluralismus und einfach das Erdulden von Diversität. Das ist die eine Seite der Rechten, Diversitätstoleranz und der rechten, neuen rechten Einigkeit. Die andere Seite ist die, und damit komme ich dann auch zum Schluss, damit die Rechte derartig gut Einigkeit performen kann, braucht sie nicht nur die Zuschreibung von innen, sondern auch die Zuschreibung von Einigkeit von außen. Und die bekommt sie in allererster Linie auch durch den politischen Gegner. Von denjenigen also, die sich gegen alle Ausformungen des radikal rechten Konservatismus wenden. diese Gegner, zu denen sich die meisten hier ja vermutlich auch zählen und ich auch, sie behandeln den politischen Gegner oft genug, also die radikale Rechte, als einen uniformen Block. Als genau die einige Identität, Entität, als die Rechte sich selbst gestaltet. Und damit erlaubt man es der Rechten ja regelrecht, sich als genau so etwas darzustellen. Wenn es richtig ist, dass die politische Rechte danach strebt, und hier zitiere ich nochmal Abrahamson, alle politischen Fragen auf einen alles verzehrenden Konflikt zu reduzieren. Einen Konflikt nämlich zwischen denen, die die aus den geopolitischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts hervorgegangenen globalen Institutionen und Infrastrukturen vertiefen wollen, also Menschenrechte vor allen Dingen, und denen, die diese Infrastrukturen und Institutionen zugunsten nativistischer oder neotraditionalistischer Alternativen abbauen wollen. Also wenn es stimmt, dass die Rechte diesen Konflikt als den einen Konflikt beschwören möchte, dann tut man ihr ja einen Gefallen damit, sich auf dieses Entweder-Oder einzulassen. Wenn wir also die Rechte als diesen großen, einförmigen, einigen Block behandeln, zu dem man entweder gehört oder eben nicht, dann geben wir in gewisser Weise Recht. Und das könnte sich als politisch fatal erweisen auf Dauer, glaube ich. Und damit möchte ich schließen und bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit.
Eine Mahnung von Laura Wolters vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Ich hoffe, ihr fandet ihre Überlegungen genauso interessant wie ich. Falls ihr an dem Thema noch etwas dranbleiben wollt, Quellen und weitere Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und auf unserer Seite. Katrin Ohlendorf war für euch am Mikro, das bin ich. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.